This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. März 1943. Essen. Um etwa 9 Uhr abends heulen die Sirenen los. Ihr Klagen ebbt mir durch Mark und Bein. Sofort schieße ich hoch und spitze die Ohren. Meine Nerven sind wie Klaviersaiten gespannt. Schon vernehme ich das Dröhnen der sich schnell nähernden, unsichtbaren Bombengeschwader. Die Nacht hängt in den wenigen Wolkenfetzen. Aus der Schwärze schießen auf einmal die ersten Christbäume hervor. Jeder kennt sie. Jeder fürchtet sie mehr als alles andere. Die beinahe schönen Lichter bringen immer Tod und Verderben. Wie viele Male habe ich schon im Keller unseres Hauses ausgeharrt, gehofft und gebetet und mich gefürchtet. Jetzt ist alles anders. Ich bin nicht zu Hause. Sehe nicht, was meine Mutter macht. Ist sie schon auf dem Weg in den Keller? Wie wird es ihr wohl ergehen, so ganz ohne mich? Weitere Christbäume blitzen auf. Sie sollen den Bombern die Fläche zeigen, auf der sie ihre tödliche Fracht abwerfen können. Diesmal ist es meine Heimatstadt. Den Anfang machen Unmengen von Brandbomben, die in Minutenschnelle riesige Flächenbrände auslösen. Das Feuer frisst sich förmlich durch die Eingeweide der Stadt. Es gibt kein Entkommen, kein Erbarmen. Wird unser Nachbar wieder todesmutig versuchen, das Feuer zu löschen, bevor es zu spät ist? Der Boden bebt. Ich stehe hier oben, hinter unseren Geschützwellen, doch als die Sprengbomben abgehen, werfe auch ich mich auf den Boden. Ducke mich, versuche eins mit der Erde zu werden. Angst pulsiert durch meine Adern. Wird eine Bombe hier bei uns einschlagen? Nach etwa 45 Minuten hört der Angriff auf. Vereinzelt gehen noch Bomben hoch. Diese verdammten Mörder. Die Bomben sind mit Zeitzündern versehen. Wenn man Glück hat, hat man noch die Zeit, sie anzufassen und wegzuwerfen. Wenn man Pech hat, verliert man den Arm. Die ganze Stadt ein Feuermeer. Tränen brennen auf meinen erhitzten Wangen. Soweit das Auge reicht, riesenhafte Rauchwolken, die mir das Atmen erschweren. Welche dramatischen Szenen mögen sich wohl in den Baracken unten am Fuß unserer Schlackenhalde abgespielt haben. Die Armen dort haben nicht einmal Schutzräume oder Bunker. Und was ist mit meinen Eltern, die nur wenige Kilometer weiter in der Südstadt dem Bombenhagel ausgesetzt sind? Sind sie überhaupt noch am Leben? Steht unser Haus noch oder ist es niedergebrannt? Unser Batteriechef, Hauptmann Gräber, taucht aus dem Rauch auf. Ist jemandem was zugestoßen? Enzenauer? Ich schüttel stumm den Kopf. Niemand ist getroffen, Herr Hauptmann. Macht euch morgen in den Morgenstunden auf den Weg, um nach euren Eltern zu sehen. Gibt ihr uns den Befehl, der nur stumm entgegengenommen wird. Jeder ist mit seinen Gedanken allein. Noch bevor die Sonne aufgeht, bin ich wieder auf den Beinen und laufe los, ins Ungewisse. Ich bereite mich innerlich darauf vor, was ich wohl vorfinden werde. Der Weg ist beschwerlich und führt mich durch eine Trümmerlandschaft. Immer wieder versperren eingestürzte Häuser den Weg. Brände lodern noch müde. In der Innenstadt, die ich vor wenigen Tagen noch völlig intakt durchquert habe, hängt die zerfetzte Werbung eines Filmplakats des letzten Films. Damals, lautet der Titel und beschert mir eine Gänsehaut. Unser Krüppchen löst sich langsam auf. Jeder sprengt in einen anderen Stadtteil. Vor meinem Elternhaus falle ich auf die Knie. Dankbarkeit durchflutet mich. Es steht. Es ist unbeschadet. Meine Mutter nimmt mich überglücklich in die Arme. Herbert, mein Junge, du lebst. Wo ist Vater? Ist meine einzige Frage. Er ist zu deiner Schwester gelaufen. Er will sehen, ob es ihr und den Kindern gut geht. Ich schnappe mein Fahrrad und mache mich auch auf den Weg in die Hallostraße 5 in Stoppenberg. Glücklich fallen wir uns auch hier in die Arme. Alle sind unversehrt. Herbert, sagt meine Schwester vorsichtig. Zwei Häuser weiter gab es einen Volltreffer. Das Haus von deinem Klassenkameraden. Sie beendet den Satz nicht. Hermann? Sie nickt nur. Hermann von Aalen und seine Eltern sind zu Tode gekommen. Wie so viele Häuser in der Nacht stürzt auch meine Welt in sich zusammen. So ein junges Leben. Vorbei. Das nächste Mal könnte ich es sein. In der heutigen Folge spreche ich mit Wolfgang Enzenauer. Wolfgang wurde am 10. Juli 1926 in Essen geboren und ist jetzt 98 Jahre alt. Wolfgang wächst zunächst unbeschwert in Essen auf und erinnert sich aber an den schrecklichen Autounfall im Jahr 1935, bei dem seine Großmutter verstarb und seine Eltern schwer verletzt wurden. Er selbst kam wie durch ein Wunder ohne große Verletzungen davon. Herbert besucht die Schule und erinnert sich auch an den Tag, als seine ganze Klasse am 15. Februar 1943 morgens in die Aula kommandiert wurde. Dort wurde den Jungen, fast alle 16 Jahre alt, mitgeteilt, dass ab sofort kein Schulunterricht stattfinden würde und sie von jetzt an als Luftwaffenhelfer in den Flakbatterien der Stadt in der Fliegerabwehr eingesetzt werden würden. Am 5. März 1943 bricht das große Unglück auf die Stadt Essen herein. Etwa 1000 Bomben fallen in der Nacht, zerstören Häuser, setzen alles in Brand und hinterlassen ein Niemandsland. Herbert beobachtet das Inferno von seinem Geschützstand. Die Ungewissheit, ob das Elternhaus getroffen ist und die Familie noch lebt, treibt die Burschen fast in den Wahnsinn. Am nächsten Morgen machen sich die Jungen auf, um nach ihren Familien zu suchen. Dabei durchquert Herbert die Trümmerlandschaft. Die Freude ist von kurzer Dauer. Die Eltern leben, doch das Haus eines guten Freundes hat einen Volltreffer bekommen. Er und seine Eltern sterben in den Trümmern. Herberts Eltern erhalten das Angebot von Verwandten, nach Mössingen in Tübingen zu ziehen. Die Schlüters verfügen dort über einen eigenen Bunker in etwa 17 Meter Tiefe. Herberts Vater schreibt einen Brief an den Batteriechef mit der Bitte, seinen Sohn zu versetzen. Und somit wird Herbert entlassen, geht wieder zur Schule und ist plötzlich wieder Zivilist. Am 10. März 1944 verstirbt Herberts Vater. Wenige Wochen später flattert die Einberufung zur Wehrmacht in den Briefkasten der Enzenauers. Es herrschen Trübsal, Trauer, Unmut und vor allem Sorge. Herbert fährt in die Kaserne in der Nähe von Karlsruhe. Er meldet sich mit einigen anderen Kameraden freiwillig zur Reserveoffiziersanwärterausbildung und entgeht somit der Ostfront und damit dem sicheren Tod. Dort dient er dem Hauptfeldwebel als sogenannter Putzer und erhält einige Privilegien. Im Dezember 1944 rückt die Front von Westen immer näher und näher. Herbert soll mit den Kameraden die vollgelaufenen Bunker des Westwalls leerpumpen. Unter allen Umständen möchte er nach Mössingen zurück. Auf einem Feld verkriecht sich Herbert in einen Heuschober und verbringt dort die Nacht. In der Früh wird er von einem lauten Knall geweckt. Ein feindlicher Panzer hat einen Warnschuss abgefeuert, um alle aus der Scheune zu treiben. Die Eroberer, Soldaten aus französischem Marokko, nehmen alle gefangen. Zu Fuß wird Herbert mit allen anderen Kriegsgefangenen bis nach Straßburg getrieben. In Kohlewaggons geht es ins Herzen Frankreichs, bis in die Stadt Toul oder Gouresse. Hier müssen sie zu einem Kriegsgefangenenlager laufen. Dort erlebt Herbert, was Hunger bedeutet. Läuse plagen ihn. Heimweh bringt ihn fast um den Verstand. Doch das Glück bleibt auf seiner Seite. Er meldet sich für den Arbeitsdienst in der Landwirtschaft und gelangt wenig später als Arbeiter auf den Bauernhof der Familie Viratel in Südfrankreich. Dort bekommt er zu essen und wird durch und durch menschlich und ausgesprochen gut behandelt. Auf dem Hof lernt Herbert die Holzarbeiten im Wald kennen. Das Pflügen mit langsamen Ochsen, das Beladen von Heuwagen, die Getreideernte, das Tabakpflanzen und das Nüsse-Sammeln. Mittlerweile spricht er fließend Französisch. 3 Jahre später wird Herbert endlich entlassen und kehrt nach Essen in die Heimat zurück. Das Wiedersehen mit der Mutter ist tränenreich. Nach Kriegsende hält Herbert weiterhin Kontakt zur Familie Viratel aus Frankreich und besucht diese viele Male. Eines ist aber all die Jahre auf der Strecke geblieben. Seine Jugend. Hört jetzt rein in das Interview, um Herberts Erzählungen aus erster Hand zu erfahren. Ja, perfekt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen heute. Bevor wir starten, könnten Sie vielleicht eine kurze Biografie von sich geben, wo und wann Sie geboren wurden?
1926, also bin 98 jetzt, geboren in Essen. Meine ganze Jugend verlebt, bis dann böse Onkel und mich mit 16 Jahren verpflichtet hat, Soldat zu werden, beziehungsweise Luftwaffenhelfer. Und dann bin ich nicht mehr aus dieser Situation rausgekommen. Ich bin glücklicherweise nie im Ausland gewesen. Ich bin auch nie eine Zeit lang mal im Fronteinsatz, aber ich bin auch eigentlich mit viel Glück und heiler Haut rausgekommen. Bin dann allerdings 1945 in Kriegsgefangenschaft geraten, war in Frankreich und da war ich 3 Jahre erstmal gebunden.
Wenn wir nochmal zurückspringen zu Ihrer Kindheit. Hitler ist ja 1933 zum Reichskanzler ernannt worden. Haben Sie an den Tag noch irgendwelche Erinnerungen? Sie waren ja ein kleiner Bub oder kleiner Junge, aber können Sie sich noch erinnern an irgendwie, was die Erwachsenen getan haben? Oder was Sie da mitbekommen haben?
Ich habe wenig Erinnerung daran. Ich kann nur allgemeine Eindrücke wiedergeben. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, das wirtschaftlich sehr gut gestellt war. Mein Vater war sogar in der Partei, hat das Abzeichen allerdings immer mit einer Schreibtischschublade gelassen. Und durch meine Mutter bin ich dann während des Krieges, war das noch mal auf die Situation aufmerksam gemacht worden, indem sie mich mal bei gegebenem Anlass gefragt hatte, ja klar, Vater wäre dafür. Ja, also 1933, da war ich gerade 7 Jahre alt. Also die Erkenntnis von dem, was sich da abgespielt hat, war natürlich begrenzt. Denn was kriegt man schon mit 7 Jahren mit? Aber dann kam die Erkenntnis, dass das, was man nicht mitgekriegt hat, notgedrungen, nämlich die steigenden Luftangriffe und vor allem diese Unsicherheit. Sie haben vielleicht mal den Ausdruck gehört, die jüdische Rundschau. Das bedeutete also, bevor man nur zu einem guten Freund, dem man absolut vertrauen konnte, irgendwelche Bemerkungen machte, hat man sich erstmal umgeschaut. Hört auch keiner mit. Also in dieser Situation bin ich groß geworden. Vorsichtig zu sein bei allen Äußerungen, die man gemacht hat.
Können Sie sich an Ihre Schulzeit erinnern, wie sich der Einfluss der Nationalsozialisten bis ins Bildungssystem erstreckt hat?
Kann ich mich schon erinnern. Die Erinnerungen beziehen sich vor allen Dingen auf die höhere Schule, wo ich also schon einige Jahre älter war, wo man also manche noch mitgekriegt hat. In jedem Falle galt immer eins, was in allen Straßenbahnen und auf öffentlichen Plätzen immer wieder eingebläut hatte: kein Wort zu viel, der Feind hört mit. Es war nur die Frage, wer war der Feind? Also ich bin in dieser Situation aufgewachsen und in jedem Fall war also jedes Wort zu viel oder jedes Wort, was man äußerte, konnte gefährlich sein, musste man sich vorher überlegen.
Wie hat der Schulunterricht ausgesehen? Welche Fächer hatten Sie zum Beispiel oder was haben Sie gelernt in der Schule?
Ja, ich war von 36 bis oder 36 kam ich auf die höhere Schule und das war damals ein ganz normaler Betrieb. Ich war in meiner Schule deren Direktor, ich bin sagen wir mal als auf keinen Fall als Mitarbeiter einstufen konnte oder heute einstufen würde. Aber da gab es natürlich auch Lehrkräfte drunter, die trugen Facker, ihr Parteiabzeichen von morgens bis abends an ihrem Revieraufschlag. Ja, wir waren eine Klasse, da waren übrigens auch zwei Juden. Das war also 1936 kam ich da in diese Schule rein, in die Schule. Und wir hatten zwei Klassenkameraden, das waren so, die dann schon ziemlich bald von anderen Klassenkameraden drangsaliert wurden, bedroht wurden. Und ich weiß auch noch, nach Beendigung des Unterrichts, und die gingen aus der Schule raus, da stand deren Vater schon draußen und passte auf, dass die Kinder nicht angegriffen wurden. Beziehungsweise versuchte sie dann zu verteidigen.
Können Sie sich noch an das Gefühl erinnern, das das bei Ihnen ausgelöst hat, diese Situation in der Schule?
Nein, das ist was an. Ja, insofern kann ich darauf antworten. Ich war durch das Verhalten meiner Eltern, die mich allerdings jetzt ziemlich spät mal darüber informiert hatten, was sie dachten, da war ich also, man muss die Situation eigentlich so sehen, man war in einem Hexenkessel drin, wo man jede Minute nur sich überlegen musste, was sagst du überhaupt? Es gab eben ja das Gefühl dieser Unsicherheit, man könnte jemand dummerweise mitkriegen, wenn man irgendeine Bemerkung machte nach der einen oder anderen Richtung. Und ich bin also von Jugend auf darauf getrimmt gewesen, möchte ich sagen, vorsichtig zu sein. Mir war die Situation eigentlich dauernd klar. Also ich bin kein von dem ganzen Geschehen damals, bin ich natürlich nicht unbeeindruckt gewesen, denn in jedem Falle wurde man ja gewarnt, egal um was es sich handelte, ob man draußen rumlief und an einer Plakatwand ein Bild da von dem Stürmer, dass man die Zeitung damals mit widerlichen Karikaturen dann, da war ein Jude abgebildet, der war natürlich immer böse. Und das Gegenteil davon auf der anderen Seite, man wurde durch die Jugendorganisation Ich war natürlich erstmal beim Jugendvolk, später dann in der Hitlerjugend. Man war ja gezogen dazu.
Ja.
Da hat man sich also äußerst unwohl, oder ich jedenfalls, äußerst unwohl gefühlt. Wie andere sich da verhalten haben, das weiß ich heute auch nicht mehr so genau. Ich weiß nur eben, man hat sich in jedem Fall bei jedem Wort, was man von sich gab, und vielleicht ein bisschen übertrieben mit jedem Wort, aber doch immer überlegt, sagst du das oder sagst du nichts?
Haben Sie Geschwister?
Ja, ich hatte Geschwister, zwei ältere Geschwister, die aber wesentlich älter waren. Meine Schwester war sehr bald verheiratet, mein Bruder hat Medizin studiert. Der Grund war der, deren Mutter ist gestorben. Und mein Vater stand mit drei erwachsenen oder heranwachsenden Kindern alleine und musste damit mit der Situation fertig werden. Und er hat die Kinder dann verteilt auf Verwandte oder Freunde. Und das ging eigentlich ja gut so. Und dann hat er eben erneut geheiratet und dann bin ich der Einzige.
Können Sie sich an den 1. September 1939 erinnern, als der Krieg ausgebrochen ist?
Ja, etwas. Aber das Leben ging ja zunächst mal auf der einen Seite so weiter wie bis dahin. Luftalarme, Fliegerangriffe oder sowas gab es ja damals noch gar nicht. Aber man wurde ja auf der anderen Seite von morgens bis abends daran erinnert, dass Krieg war, weil man ja nur noch mit Lebensmitteln kam, mit Kleidern kam und also mit einer Einschränkung in jedem Falle konfrontiert war. Und das hat sich ja, anfangs war das vielleicht noch, oder mit Sicherheit noch gemäßigter. Aber das hat sich dann sehr schnell eskaliert. Und interessant war eigentlich für mich damals schon, dass all diese Dinge, mit denen man sich technisch zu befassen hatte, nämlich mit Kleidern, wie gesagt, Lebensmittelkarten, es gab ja praktisch nichts mehr, was man frei kaufen konnte, dass das schon so schnell eingeführt wurde. Das heißt, das ist entsprechend schon vorbereitet gewesen.
Ich hatte auch mit einer Zeitzeugin gesprochen, die hat den August 39 am Chiemsee, glaube ich, verbracht und da wurde teilweise schon mit Lebensmittelmarken bezahlt. Dann hat sie eben auch gesagt, das gab es schon vor dem 1. September, war das vorbereitet, weil die Deutschen das ja dann so gedreht haben, die Nazis, als hätte Polen den ersten Schuss getätigt. Aber es war natürlich schon lang vorbereitet, wie das Ganze dann ablaufen sollte.
Das ist bestimmt richtig. Ja.
Wie viele Lebensmittelmarken wurden pro Kopf zugeteilt? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es gab die Lebensmittelkarten für Brot, für Fleisch und was weiß ich, genauso wie für Bekleidung. Schuhe gab es überhaupt nur auf Bezugschein, die musste man einzeln beantragen, musste dann auch die alte Schuhe vorweisen. Also es war eine ganz, ganz strenge Reglementierung. Die Kleiderkarte bestand aus einem Papier, wo 100 Punkte sozusagen, so nannte man die, die man einzeln abschneiden musste. Und dann musste man zum Beispiel für ein Hemd, weiß ich nicht mehr, vielleicht 5 Punkte abgeben oder für einen Anzug dann 20 oder 30 oder noch mehr. Also, man war von Anfang an so vorbereitet, dass man nur noch sich mit diesen Rationierungen über Wasser halten konnte. Und das wurde immer strenger. und immer weiter aufgebaut.
Was hat Ihre Mutter beruflich gemacht? War die zu der Zeit arbeitstätig oder war die bei Ihnen zu Hause?
Meine Mutter?
Mhm.
Immer zu Hause.
Mhm.
Ja, die war auch schon etwas betagter. Ich war zum Beispiel, die war 39, als ich geboren wurde.
Mhm.
Das war dann eben wirklich die Situation, dass mein Vater seine erste Frau verloren hat.
Mhm. Wie hat sich der Alltag weiterhin verändert für die Zivilbevölkerung während der Kriegszeit oder der ersten Kriegsjahre? Weil das waren ja sehr erfolgreiche Kriegsjahre noch für die Wehrmacht, es wurde zumindest so suggeriert.
Die ersten Jahre waren erfolgreich.
Und ja, die ersten Jahre 39, 40, da sind ja die Deutschen von einem Sieg zum nächsten gezogen. Also insofern
ja.
Erfolgreiche Kriegsführung in Anführungszeichen. Wie hat sich das Leben da weiterhin für die Bevölkerung verändert, außer jetzt diese Bezugsscheine? Wie war das Leben sonst weiterhin?
Ja, da gab es mit Sicherheit diejenigen, die absolut angesichts dieser ununterbrochenen Kette von Erfolgen sehr dafür waren. Andererseits gab es natürlich auch Menschen, die bei aller Vorsicht sehr skeptisch waren. Oder die von Anfang an war die Bevölkerung, möchte ich sagen, denke ich, nicht absolut gegen die Erfolge, denn die waren, die lagen ja auf der Hand. Aber je weiter der Krieg dann fortgeschritten war, umso skeptischer wurden die Menschen.
Mhm.
Und schlimm wurde es dann hinterher, als dann die Luftangriffe gestartet wurden, sodass man dann praktisch jede oder fast jede Nacht irgendwo im Keller verbringen musste, wenn man es noch konnte.
Mhm. Ist Ihr Vater auch eingezogen worden oder war der?
Nein. Mein Vater war aufgrund seines Alters, kam er nicht mehr dafür in Frage. Er war im Bergbau beschäftigt, hatte eine recht hohe angesiedelte Stellung dort und verantwortungsvoll auch. Aber er nahm mich oftmals sonntags mit auch zu den Werken, wenn er eine Inspektion machte. Und dadurch habe ich das auch ein bisschen alles sehr frühzeitig miterlebt. Bin ein bisschen vom Thema abgekommen.
Kein Problem. Also der wurde aufgrund seines Alters nicht mehr, also war er nicht
nein,
mehr für
nein,
die Wehrmacht
nein.
relevant.
Ja, hinzu kam dann noch, wir hatten Pfingsten 1935, also vor dem Krieg, einen sehr schweren Autounfall. Mit Toten und zwei ganz schwer Verletzten, meine Eltern nämlich.
Mhm.
Ja, und von dem an war mein Vater eigentlich gezeichnet von schwerer Krankheit und eine Lebenslust, die war gebrochen.
Mhm. Also konnte das nie wirklich verbinden, diesen schweren Unfall. Er konnte diesen schweren Unfall nicht verarbeiten oder nicht verwinden.
Ja, er ist darauf, er hat überlebt, aber nur einige Jahre. Und der Unfall war er nicht. Ich will das jetzt im Detail nicht wiedergeben, was er von meiner Mutter auch, was jetzt passiert war. Zum Beispiel, damals gab es, wir hatten einen sehr schweren Neuenwagen und schwer von. Er ist stabil gebaut, das war zum Teil noch das Glück gewesen. Aber trotzdem, damals gab es noch kein Securitas. Da ist meine Frau, meine Mutter mit dem Kopf durch die Scheibe gegangen. Der hat die ganze Haare abgeschnitten und die Kopfhaut mit 67, 72 Stichen wieder zusammengenäht. Also, das war ziemlich hart.
Ja, absolut.
Ja. Und ich war auch noch da drin. Aber mir ist, abgesehen von einer Gehirnerschütterung, glaube ich, kaum was passiert.
Da haben Sie ja das erste Wunder erlebt, dass Sie da davongekommen sind, unbeschadet.
Ja, bin ich auch.
War Ihr Bruder als Arzt im Krieg eingesetzt, weil Sie gesagt haben, er hat Medizin studiert?
Ja, er ist in den ersten Kriegsjahren, also ich weiß nicht mehr, im zweiten, er ist eingezogen worden und ist dann im Einsatz gewesen, vorwiegend an der Ostfront, teilweise nur einige hundert Meter hinter der HKL, also Hauptkampflinie. Er sagte, wir kamen drauf. Mein Kittel beim Bauch ist vielleicht noch weiß gewesen und nach einer Stunde war der rot.
Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, man weiß erst, was Krieg heißt, wenn man ein Lazarett von innen gesehen hat. Dann kann man sich das Ausmaß erst vorstellen.
Das ist bestimmt richtig. Ja.
Wann sind Sie denn zum Luftwaffenhelfer einberufen worden?
1943, Anfang 43. Knallauffall, wir kamen morgens zur Schule und dann hieß es sofort alles in die Aula, denn die war voll von Uniformierten. Und dann wurde uns ermittelt, ab morgen seid ihr oder ab sofort seid ihr Luftwaffenhelfer. Soldat, den Aufdruck, Soldat hat man mit Sicherheit von mir. Ich war ja 16 Jahre alt.
Und wie lief dann diese Ausbildung zum Luftwaffenhelfer vonstatten?
Ich war bei der FLAG. Das war ja der Sinn dabei, die Schüler einzusetzen anstelle der FLAG-Soldaten, damit die an die Front konnten. Und so wurden wir eben in der Bedienung der Geschütze geschult. Ja. Also ich war bei der leichten Flak. Da ist also nicht viel, oder hatten wir natürlich keine großen Erfolge gehabt, denn wenn wir mit unseren 2 cm oder 3,7 cm Geschützen dann ankamen oder die in Tätigkeit setzen wollten, dann haben die Kameraden da oben auf 10.000 Meter nur noch gelächelt.
Nee. Waren Sie dann Essen eingesetzt weiterhin oder mussten Sie Essen verlassen für die Ausbildung?
Nein, wir wurden in der Batterie ausgebildet.
Aber in Essen, in Ihrer Heimatstadt?
In Berlin?
In Essen, in Ihrer Heimatstadt.
Ja. Ja. Wir hatten zwischendurch auch sogar pro forma Schulunterricht. Das war aber praktisch eine Spielerei gewesen. Man ist zur Schule gegangen, aber hat keine. Der Unterricht war ganz abgespeckt und wurde so notdürftig, teilweise sogar bedingt durch die allnächtlichen Fliegeralarme, sehr reduziert. So ging der vonstatten.
Können Sie so einen typischen Fliegeralarm schildern? Da ging wahrscheinlich die Sirene los und dann gab es wahrscheinlich so eine Rettungskette, wie man reagieren sollte im Fall des Fliegerangriffs. Sie hatten vorhin geschildert, Sie waren in Kellern.
Ja, natürlich, ja. Es war das. Die anfänglichen Angriffe waren ja relativ gering und harmlos. Ab 1943 ging das dann richtig los. Und was echte Todesangst betrifft, ja, das hat man damals kennengelernt. Man wusste ja nicht, trifft das die nächste Bombe hier unser Haus, gleich 200-300 Meter weiter, da ging eine Luftmine runter und hat ein ganzes Haus mit, glaube ich, 3 Etagen, übrigens auch ein Schulkamerad von mir dabei, das wurde so angehoben und schien dann für sich zusammen. Doch, war nichts mehr zu machen.
Unglaublich. Es gab ja auch diese strengen Reglementierungen, dass man immer einen Löschkübel oder Löscheimer haben sollte zum Löschen. Das war dann in dieser eigentlich auch ein Witz, oder? Wenn man dann, ja.
Ja, ja, das ist richtig. Und dann, die Taktik war ja dabei, dass die Angreifer zunächst mal die braunen Bomben abwarfen. Und sollte jemand dann, oder die Leute sind dann auch natürlich nach oben gegangen, ich übrigens auch, und hat man versucht zu löschen, und dann kam die Sprengbomben, und dann ist man natürlich wieder in Deckung gegangen.
Mhm.
Ich weiß noch, dass ich einmal irgendwie in meinem Keller und hörte bei einem Fliegerangriff, dass im Haus irgendwas spezielle Geräusche waren, bin hochgegangen, sah neben der Wohnung, neben der Haustür eine Stabbombe liegen. Und das hat man damals gehört. Ich bin drauf zugegangen, das war ja so Aluminium-Rohr sozusagen. Auf der einen Seite war der Zündsatz, auf der anderen Seite war nur zur Stabilisierung ein Aluminiumkörper und den konnte man angreifen. Und den habe ich rausgeschmissen aus der Haustüre. Später haben die Engländer dann dort nicht nur den Brandsatz eingebaut, sondern auch einen Sprengkörper. Das heißt, diejenigen, die das Pech hatten, die haben das Ding eingefasst und haben dabei entweder eine Hand verloren oder noch mehr.
Mhm. Wurde in Essen auch Phosphor eingesetzt?
Ja, hatten wir auch im Haus. Mhm. Und ausgerechnet in einer Nacht, wo ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich gewesen bin, da war nur noch eine Person im Hause und da kam ein Phosphor, das Haus wurde getroffen von einem Phosphorkanister und der Mann hatte den Mut, während des Angriffs, das heißt, wo die Sprengbomben runterkamen, raufzugehen und versucht zu löschen. Und Phosphor kann man ja nicht mit Wasser löschen. Und der hat aber den Versuch gemacht und hat es auch geschafft. Mit Sand oder ich weiß nicht mehr wie.
Unglaublich, weil das wurde ja später auch, glaube ich, geleugnet, auch bei dem Feuerangriff auf Dresden, dass Phosphorbomben eingesetzt wurden. Aber es ist ja eine Tatsache.
Ja, ja. Phosphor ließ sich ja nicht löschen, ne? Konnte man entwickeln mit Sand. Aber da musste man eben ran.
Ja. Was geht dann da durch den Kopf in so einem Luftschutzbunker, wenn die Flieger fliegen?
Wir waren eigentlich fast immer nur im eigenen Keller, also im Keller des Hauses, was ja da durch den Kopf geht. Ja, das waren keine schönen Gedanken. Das war Todesangst.
Ja.
Man wusste nicht, auf den nächsten Baum das eigene Haus drückt.
Hatten Sie auf jeden Fall Glück gehabt, dass Sie da nicht getroffen wurden oder Ihr Haus oder Ihre Familie?
Nee, es ist nicht getroffen worden. Ringsum sind etliche Häuser dann zerstört worden. Aber wir hatten Glück. Und nach dem ersten Großangriff konnten wir in einen Vorort von Essen zu Verwandten kommen. Die riefen uns an. Wir haben zwei Zimmer frei. Ihr könnt hier hinkommen, denn die hatten einen Tiefbunker, 17 Meter tief unter der Erde. Und das war natürlich eine Lebensversicherung.
Mhm.
Das sind meine Eltern dann hinterher hingezogen. Ich war ja dann steckte ja in Essen in der Uniform.
Aber dieses hat auch ein Ende genommen, als sie dann umgezogen sind, oder?
Nochmal.
Ihre Ausbildung zum Luftwaffenhelfer, die hat auch ein jähes Ende genommen, oder? Mit dem Umzug, glaube ich, oder? Habe ich in Ihrem Buch gelesen.
Ja, das ist eine Geschichte, umständlich die Geschichte zu erklären. Ich glaube, es tut auch einiges zur Sache. Ich wurde jedenfalls freigestellt. Mein Vater hatte darum gebeten, die sollten mich entlassen. Und das ging ohne jede. Nur mit Brief hat er an den Batteriechef geschrieben. Der hat das irgendwie in die Wege geleitet und war von heute auf morgen wieder in meinem Zivil, also war ich die Luftwaffenhelferei los. Bin da dann nach Tübingen gefahren mit meiner Mutter zu Verwandten. Dadurch hat sie zwei Zimmer bekommen. Und ich war im, musste dann nachholen in der Schule, weil die aufgrund der dort nicht stattgefundenen Angriffe weit über unsere Grenzen hinaus im Unterricht gekommen waren. Und dann habe ich also mühsam den Versuch, die fehlenden Kenntnisse nachzuholen. Und am ersten Tag nach der Urlaubsferien, am ersten Tag hieß es genau wie in Essen, alles rauf in die Aula, und wir durften wieder dort eine Uniform anziehen. Da wurde ich in Karlsruhe eingesetzt.
Auch wieder als Luftwaffenhelfer.
Ja. Und im Gegensatz zu der Ausbildung in Essen war das hinterher eine Schinderei, sondergleichen. Wir waren ja noch halbe Kinder mit 16 Jahren, dass man uns wie das Federvieh durcheinander gescheucht hat, mit sinnlosen Dingen beschäftigt hat. Also da habe ich keine gute Erinnerung daran.
Was waren das für sinnlose Aufgaben oder Schikanen?
Ja, das waren teilweise Schikanen. Mhm. Ja. Die glaubten also noch, die hätten Rekruten vor sich und wir waren dann auch eigentlich im Grunde noch Schüler. Nach außen wurde ich immer wieder betont, das sind noch keine Soldaten, obwohl wir alle in Uniform steckten.
Mhm. Was musste man zum Beispiel machen?
Was man machen musste?
Mhm.
Im Rahmen der Ausbildung geschickt erziehen und die Bedingungen der Geschütze einzuüben.
Nee, ich meinte jetzt die Schikanen, die dann wurde man da aus dem Bett gesprengt oder sinnlose Aufgaben oder was genau fiel darunter?
Ja, richtig so. Also das waren Schikanen, Sondergleichen. Und wir als Gewerbeanwärter, als Schüler kamen wir dahin. Und die Ausbilder, insbesondere denke ich an einen, das war ein Sadist sondergleichen, der uns also das Federvieh schikaniert hat von morgens bis abends.
Da haben wir genau den richtigen Mann an die Spitze da gesetzt.
Ja.
Unglaublich.
Ja.
In welchem Jahr war das dann ungefähr?
Ja, der hat sich zum Beispiel Folgendes geleistet. Später, als wir dann die Wehrmachtsuniform trugen, ist der eine oder sind welche an die Front irgendwie geschickt worden. Der kam zurück und gerade dieser Betreffende, den ich da eben schon versucht habe zu beschreiben, mhm. der fragte, wo waren Sie denn? Ja, irgendwo im Osten, nicht? Ja, und Sie sind nicht gefallen.
Mhm. Er selber war ja auch nicht im Osten, sondern hat die 16-Jährigen drangsaliert. Er selber war ja auch nicht an der Ostfront. Er hat ja die 16-Jährigen in Karlsruhe drangsaliert stattdessen.
Ja, richtig, jawohl, so war das.
Ja. Da war er ja auch eher in Sicherheit.
Ja.
Und hat seinen Unmut ausgelassen wahrscheinlich.
Genau, ja. Und in der Zeit hatten wir einen Spieß, wissen wir, was ein Spieß ist? Also der Hauptfeldwebel, der also die organisatorischen Dinge in einer Kompanie zu regeln hatte. Der, jetzt habe ich die Zahlen verloren.
Dieser Hauptfeldwebel?
Ja.
Von dem hatten Sie gerade erzählt, von dem Hauptfeldwebel, was der für Aufgaben hatte.
Ach so, ja, jetzt weiß ich wieder. Der hatte dann eine Freundin gehabt und die wohnte sogar in der Kaserne. Also wie das zusammengehalten hat, weiß ich auch nicht mehr. Ganz koscher war es ganz bestimmt nicht. Und ich habe mich dann schlauerweise am Anfang, als ich dahin kam und gefragt wurde, ich von gerade von diesem Betreffende, oder von einem Ausbilder, ich brauche einen Putzer. Also das kann man sich vorstellen, was man hier zu tun hat. Und da habe ich mich schlauerweise gemeldet und habe natürlich dadurch Freiheiten gehabt, die die anderen nicht hatten. Und habe mich um manche Dinge da herumgewogelt.
Musste man dem seine Schuhe putzen und seine Uniform und sowas?
Ja, richtig, ja. Und vor allen Dingen auch im Mund halten, wenn man, wenn es Dinge da zu sehen oder hören gab, die man am besten verschwiegen hatte.
Zum Beispiel die Freundin in der Kaserne.
Ja, genau. Ja, und der Herr Vorsitzende stellte sich dann auch nach einigen Monaten prompt ein. Ja.
Ja klar, da hat man ein bisschen Vorteile genossen, weil er dann der Feldwebel auch ein bisschen in ein Abhängigkeitsverhältnis kommt.
Genau so war es, ja.
Und das ist ja so gegenseitiges, eine
ja.
Symbiose.
Ja.
Wie ging es dann für Sie weiter von dieser Kaserne, wo Sie da weiter ausgebildet wurden, der Schritt Richtung Wehrmacht?
Wie es weitergegangen ist.
Ja, oder welches Jahr war das, als Sie da in der Kaserne waren, 44 oder 43?
Ja, ich wurde dann, oder wir wurden, kam aus, also wurden nach einiger Zeit freigestellt von der Luftwaffenhelferei. Ich konnte wieder ein paar Wochen nach zu Hause sein und kam dann zum Arbeitsdienst. An der österreichisch-jugoslawischen Grenze war das, im Partisanengebiet. Wir sind aber nicht in kritischen Situationen dabei geraten. Und nach einem Vierteljahr wurden wir dann entlassen. Und ich hatte noch ein paar Wochen dann zu Hause gehabt, bei meiner Mutter immer in Württemberg. Und dann wurde ich eingezogen als Pionier. Nach dem Motto, der Pionier muss stark und dumm sein.
War das das Motto, oder wie?
Ja.
Okay, das war mir neu.
Ja.
Pioniere waren auch dafür, die zum Beispiel Gräben bauten, Brücken bauten.
Ja, Brücken, ja. Pontons eben reinschieben und dann noch neue Behelfsbrücken bauen, solche Dinge.
War das für Sie in Ordnung oder Pionier?
Ja, also gerade bei dieser Ausbildung am Wasserübungsplatz, wie das Ding hieß, wo wir dann also Behelfsbrücken gebaut haben oder Stege auch nur, also, das war immer unter dem Aspekt, achte darauf. Wenn ihr irgendwas hört, oder wie, muss nicht gerade ein Fliegeralarm schon ausgelöst worden sein, die kommen ja unten, die Flieger kamen teilweise völlig überraschend an. Mhm. Da muss man eben sehen, wie man die seine eigene Haut rettete. Oder nicht rechtzeitig in Deckung begann.
Sie haben sich ja anschließend. Oh, Entschuldigung.
Und anschließend sollten wir dann eingesetzt werden als Ersatz, wo Straßburg schon wir sind da also von Karlsruhe sind wir hinterher rein gewesen, in die alten Bunker vom Westwall, die bis zu 1 Meter Höhe unter Wasser standen. Von da sollten wir eigentlich, so hieß es, den Straßburg wieder ersetzen. Das heißt, wir sollten eingesetzt werden. Mit Lastensegnern wollte man uns rüberfliegen. Unauffällig. Und eben eingreifen. Dazu ist es aber nicht gekommen. Wir wurden aus welchen Gründen auch immer, haben wir nie bekommen, nie gehört, wurde ich wieder zurückgezogen und bin in Baden-Württemberg dann gewesen. Habe den Rest meiner Ausbildung dort mitgemacht und war dann als 17 hier, glaube ich, wurden wir dann zu Unteroffizier, ich war in einer Eine Aerobele, ein bisschen was es ist, ne? Reserve, Offiziersbewerber. Und da wurden wir auch gleich als 17 oder vielleicht schon 18 Jahre als Ausbilder eingesetzt durch viele Rekruten. Das waren auch junge Leute von teilweise 16 Jahren nur. Und da sollten wir dann eben unseren Dienst tun. Und dann kam die Front, man hörte sie täglich näher kommen am Geschützdonner. Und dann wurden wir ganz überraschend überrollt von den marokkanischen Truppen. Und damit war der Krieg für mich zunächst mal zu Ende.
Können Sie das beschreiben, diesen Angriff der marokkanischen Truppen? Wie kann man sich das vorstellen? War das Infanteriesturm oder?
Ja, völlig harmlos. Die waren ja mit ihrer Übermacht, mit Panzern und was weiß ich alles, haben die uns ja am Anfang überrollt. So, dann sind wir in einem Dorf, weiß ich noch, bin ich in einen Keller gestiegen, wo auch die Bevölkerung dann sich schnell verzogen hat. Da guckte sogar mal ein Soldat, einer von den Marokkanern rein, zog sie aber wieder zurück. Und dann zogen die weiter in südlicher Richtung. Und da habe ich dann versucht, eben in Richtung des Ortes zu kommen, wo meine Mutter damals war. Ich war nur noch 80 Kilometer entfernt.
Was war das für ein Ort?
Messingen ist die Stadt, heute eine Stadt. Und das war also eigentlich, wir waren ja so naiv gewesen. Man hat uns ja schon, Informationen kriegt man ja überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Und wir waren so naiv und glaubten, man könnte sich jetzt nur irgendwie auf Schleichwegen dann in Richtung Heimat bewegen. Aber das war ein großer Irrtum, denn die waren ja mit ihrer Masse von Panzern und was weiß ich alles, haben uns den Weg längst verstellt. Und eines Nachts bin ich dann in einen Heuschuber gegangen, glaubte, der so mitten auf dem Feld stand und glaubte, ich könnte dann die Nacht verbringen, habe ich dann auch. Aber am nächsten Morgen wurden wir plötzlich von einem furchtbaren Bums geweckt, oder wurde ich geweckt. Da hatten die das Spielchen, was wir schon vorher mit Sicherheit 100-fach geübt hatten oder eingeübt hatten, ein Panzer vor der Tür aufgestellt, also vor dem Tor aufgestellt und einen Schuss abgegeben, nur ins Blaue wahrscheinlich. Und dann wurde da aus dem Heuschober Hunderte von Soldaten, ob die alle über Nacht reingekrochen waren, hatte ich keine Ahnung von. Ja, und dann war man natürlich in einer dummen Situation. Eigentlich Kriegsgefangener.
Wo sind Sie denn hintransportiert worden als Kriegsgefangener der marokkanischen Armee?
Ja, nicht transportiert, wir mussten laufen.
Okay.
Wir mussten von dort an bis Straßburg laufen. Und erst dort wurden wir auf Kohlewaggons verladen, die man vorsichtshalber nicht da unten eine gewisse Staubschicht gelassen hat. Und dann kamen die Füllkräne für die Lokomotive, die wurden da drüber geschwenkt und der Zug wurde langsam da runter weggefahren. Das heißt, in dieser Pampe, da haben wir dann ausharren müssen. Und jeder Versuch, über die Reling zu klettern, mal ein bisschen Wasser aus dem Bach rauszuholen, der wurde dann mit Schüssen beantwortet.
Waren Sie mit guten Kameraden gemeinsam, dass Sie das Schicksal teilen konnten, oder waren Sie ganz alleine?
Nein, ich war alleine, aber In der Zwischenzeit haben sich ja diese Tausende oder Zehntausende von Deutschen dann zusammengefunden, die wurden zusammengetrieben und er musste nur laufen, laufen, laufen bis nach Straßburg.
Wie weit war das ungefähr? Wie viele Kilometer?
Vielleicht 50 oder mehr. Ja, wahrscheinlich noch mehr. Ja. Und dort wurden wir dann eben in Kohle, also von da, ich hatte schon reichlich unten Kohlestaub drin und dann hat man die Wasserkräne darüber laufen lassen, die zum Füllen der Lokomotiven eigentlich gedacht waren. Und in diesem Sumpf stand man dann. Aber ich möchte auch nicht versorgen, in dem Zusammenhang zu sagen, das waren alles nicht nur unschöne Dinge, gefährliche Dinge. Ich habe dann auch später in Gefangenschaft, ich war in Südfrankreich, in der Dordogne, da habe ich sehr, sehr viel Entgegenkommen, Hilfe, Verständnis gesehen. Eigentlich, abgesehen von dem Kriegsgefangenenlager, wo ich zuerst mal 40 Jahre war, was nicht nur unschön war, wo man also auch verhungert war, da habe ich dann hinterher Menschlichkeit kennengelernt und habe die Leute dort x-mal nach dem Krieg auch besucht. Da hat sich ein freundschaftliches Verhältnis auch entwickelt.
In diesem Kriegsgefangenenlager gab es da keine medizinische, wahrscheinlich sowieso nicht, aber auch kaum was zum Essen, was zum Trinken? Oder wie sah der Alltag da aus?
Das sah ganz, ganz schlecht aus. Wir kriegten morgens aus diesen großen Buchten, also diese großen Leibe, ein Stück rausgeschnitten. Damit muss man auskommen. Und dann gab es mittags auch noch gekochte Kartoffeln in irgendeiner Pampe drin mit verrottetem Fleisch, wo in der Küche, in der sogenannten Küche, konnte man da einsehen, dann lagen hier Pferdeknochen und Millionen von Fliegen oben drüber, also eine äußerst unappetitliche Angelegenheit. Wir hatten uns zu dritt schon zusammengetan, wir verstanden uns gut und haben mir gesagt, hier gehen wir vor die Hunde, hier kommen wir nicht lebend raus, wir melden uns auch an Kommando. Und dann ging es auch los. Immer hat es vorher geheißen, geht das Kommando in die Landwirtschaft. Und tatsächlich bin ich in der Landwirtschaft gelandet und bin auch dort geblieben bis zum Ende. Und da habe ich auch sehr, sehr viele gute Erinnerungen erlebt. Oder Menschen, ich bin mit Menschen zusammengekommen, die mich nicht als bösen Nazi oder als Bosch angesehen haben, sondern als Menschen. Ich habe noch das Glück, denn ich war ja erst gerade mit 16 Jahren alt, dass man mir also noch für vieles nachgesehen hat oder Verständnis hatte, dass ich keiner von diesen bösen Nazis war. Und da bin ich 3 Jahre geblieben.
Waren Sie bei einer Bauernfamilie dann auf dem Land?
Ja, genau. Habe mit denen zusammen gesessen. Und der Nachteil war insofern nur morgens zum Frühstück. Da gab es weder Kaffee noch Tee noch Kakao, sondern Rotwein. und den Rotwein gab es mittags auch, wenn man Durst hatte. Dann ging man an die Flasche, die stand da rum und hat Rotwein getrunken. Ich hätte zum Berufstrinker dort werden können. Es gab tatsächlich von morgens bis abends nichts anderes als Rotwein. Es sei denn, man hat ja ein bisschen verdünnt, denn aufgrund der hohen Temperatur, das war in Bordeaux, im Sommer, da war es heiß. Da hat man auch den Rotwein auch ein bisschen verdünnt. Aber es gab nichts anderes zu trinken als Rotwein.
Auch für die Kinder nichts anderes. Auch für die Kinder der Familie oder sowas auch nur.
Auch für die Kinder. Auch 2 Jahre. Die bekamen zwar keinen Wein und Brotwein, da wurde auch was dazu gemischt. Aber zwei hier getrunken, kriegen da Rotwein zu trinken.
Unvorstellbar. Ja. Wie haben Sie mit der Familie kommuniziert? Haben Sie da Französisch sich angeeignet?
Ja, und zwar ziemlich gut. Der Nachteil war nur, ein Nachteil war, ich hätte eine Grammatik und ein Wörterbuch gebraucht. Ich habe alles nur beim Sprechen herausfiltern müssen, nachdem ich also einen bestimmten Begriff oder einen bestimmten Begriff immer wieder hörte, den ich auch nicht verstanden hatte, aber in der Wiederholung, das konnte ich dann kombinieren, das bedeutet dies und jenes. Mhm. Also es war ein sehr mühseliges Erlernen, aber ich habe es hinterher ganz gut auch voneinander geschafft. Jetzt, nach dem Krieg, als ich dann, ich bin anschließend bei der AQUA hier in Leverkusen gewesen, 30 Jahre lang, da habe ich dann schon nach einem Jahr hat man mich ins Ausland geschickt und unter anderem auch, ich habe 12 Länder hier in Europa kennengelernt, war ununterbrochen unterwegs, unter anderem auch in Frankreich. Und da kam mir dann mein Sprachkenntnisse zugute.
Und die Leber vom Rotwein, die Sie sich ja schon trainiert haben.
Nochmal bitte.
Und die gute Leber, die Sie vom Rotwein trinken, sich angeeignet haben.
Also ja.
Die stabile. Wie sah der Arbeitsalltag auf dem Bauernhof aus? Hatten die Kühe oder...
Nein, das war eine bergige Gegend. Kühe gab es ganz, ganz selten. Und auch die arbeitenden Populisten eigentlich nur das Ochsen erledigen. Motoren oder Traktoren oder sowas waren fast unbekannt. Man muss dann bedenken, die Frankreich hatten ja genauso wie wir in Deutschland 4 oder 5 Jahre Krieg hinter sich. Und da ist alles stehen geblieben.
Ja.
Und die haben dann wieder davon neu angefangen, ihre Existenz ihre Höfe aufzubauen. Und es war also Knochenarbeit. Nur Handarbeit.
Wer gehörte alles zu dieser französischen Familie? Wie hießen die damals?
Das war eine Familie Viratil in einem Ort Daglam. Das waren sehr zugängliche Menschen. Ich habe mit denen am Tisch gegessen und dort konnte ich essen und trinken, so viel wie ich wollte. Und wurde niemals irgendwie als Bosch oder als böser Nazi angesehen, obwohl, und das habe ich niemals von denen gehört, obwohl in einer Entfernung von, ich weiß es nicht mehr, 100 Kilometern oder wie, es einen Ort gab, Oradour-sur-Glan. Das war ein Ort, wo die SS-Division das Reich durchgezogen ist und beschossen wurde. Und die haben Rache geübt, Rache bis zum Gehen nicht mehr. Der Ort wurde 3 Tage später besetzt. Die Frauen und Kinder kamen in die Kirche, wurden abgeschlossen und die Kirche angezündet. Die Männer wurden auf einem Feld draußen alle erschossen. Und dieser Ort existiert heute noch als Ruine. Mhm. Ja, das waren die bösen Deutschen.
Wie hat Ihre Gefangenschaft dann geendet? Durften Sie dann, oder haben Sie dann einen Brief bekommen, oder durften Sie von heute auf morgen dann irgendwann wieder in die Heimat zurückkehren?
Ja, also von heute auf morgen nicht, aber ich wollte, das ging alles in einen normalen Gang. Man kriegt ja mein Chef, der kriegt die Nachricht, dass er mich abliefern sollte in dem Kriegsgefangenenlager. Der hat aber dann wollte ich schon zu teuer die Eisenbahn fahren. Der hat mir also Geld in der Hand gedrückt und ich bin dann in die nächste Stadt mit dem Fahrrad hingefahren, kann er mir noch zur Verfügung gestellt Und ich habe meine Fahrkarte gekauft und bin dann allein ins Kriegsgefangenenlager, hat mich dort gestellt und begrüßt und wurde dann in einer sehr ordentlichen Form hinterher entlassen. Wir wurden nach Deutschland gebracht, den Engländern übergeben, im Monsterlager und kamen dann nach Hause. Und dann stand ich da mit leeren Händen, arm wie der Kirchenlaus. Ja. Und freundlicherweise hat man mir dann mein Reisevermerk von der Schule, aufgrund dessen ich mich noch richtig sicherheitshalber während des Krieges habe immatrikulieren lassen in Thüringen. Nur pro forma, aber ich habe das jetzt schriftlich bekommen. Und dann bin ich anschließend wieder nach dem Krieg, also nach Thüringen gefahren, habe gesagt, ich möchte studieren. Und dann hat man mich sehr freundlich angelächelt und hat gesagt, ja, dann gehen Sie erstmal wieder zur Schule. Dann sollte ich also nachdem ich praktisch 4 Jahre aus dem Schulweg raus war, wieder von vorne anfangen, ist unmöglich. Mein Vater lebte nicht mehr, meine Mutter hatte eine ganz, ganz geringe Rente. Wir haben mich dann durchgezogen. Und das war der Anfang. Mhm. Und dann ging es bis zur Währungsreform. Die Währungsreform wurde dann, kam dann sehr schnell. Ich war vielleicht 3 Monate noch unter den alten Verhältnissen in Essen untergelegt. Und dann in dem Moment, wo die Währungsreform gekommen war, ging es verdauert nur noch bergauf. Nur noch bergauf. In jeder Hinsicht. Ich erinnere mich noch daran, wie ich eines Tages mal irgendwie Brot oder was weiß ich kaufen wollte. Und dann hat man mich milde angelächelt, als ich meine Lebensmittelkarten abgab. Und ich dachte, die brauchen wir nicht mehr.
Ja. Wie viel D-Mark hat man pro Kopf nochmal bekommen?
D-Mark? Ich habe 453 Mark für die 4 Jahre Gefangenschaft in Frankreich von deutscher Seite aus bekommen. Mhm. Ja, war nicht viel.
Ja, unvorstellbar, ja.
Wieder was und?
Unvorstellbar. Das ist dann für die 3 Jahre so wenig.
Ja, richtig.
Haben Sie mit der französischen Familie dann noch weiterhin Briefkontakt unterhalten?
Nee, ich bin da oftmals gewesen. Und das Verhältnis war immer freundschaftlich, sehr freundschaftlich. Und sind inzwischen aber alle tot.
Was ist mit Ihren 4 Freunden, mit denen Sie zusammen waren? Wie ist es denen ergangen?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, das war ein Kölner, mit dem bin ich dann hinterher sehr viel zusammen gewesen. Der war bei der Post. Und ich war in Leverkusen hier bei der Akra. Das war denn nicht weit. Wir haben uns sehr viel getroffen. Und dann ist er jämmerlich gestorben. Hat Krebs gehabt.
Was würden Sie denn jetzt mit Ihrer Lebenserfahrung und dem, was Sie erlebt haben, Kriegsgefangenschaft, den Krieg selber, der jungen Generation für einen Ratschlag mit auf den Weg geben?
Die Antwort darauf ist eigentlich nur verständlicher zur heutigen Situation, nämlich: Bleibt Menschen und hört nicht auf die Schallwallenklinge oder die bösartigen Kommentare von Parteien, insbesondere die von aus dem Osten heraus agitieren. Und statt tot zu sein, dass wir alle mit dem Leben oder viele mit dem Leben davongekommen sind und uns heute besser geht als jemals zuvor und stattdessen agitieren die Leute heute und wollen offenbar wieder Zustände herbeiführen, die sie schon mal in ähnlicher oder vergleichbarer Form vielleicht hatten unter Nationalsozialismus. Unverständlich, unverständlich, unbegreiflich. Ja.
Ja, Menschen bleiben, das ist ja wirklich ein schönes Wort, wo Sie dann auch erfahren haben bei der französischen Familie, wo ja eigentlich die Deutschen die Feinde waren, dass man doch Menschlichkeit erfahren hat und
ja.
Harte Arbeit, aber trotzdem ein schönes Leben bei Ihnen hatte.
Ich hatte Gefangenschaft ist natürlich immer eine sehr, sehr negative Sache. Ich habe Menschen dort getroffen, die mich wohlwollend und freundlich behandelt haben. Ich habe fast keine Anfeindungen erlebt und bin deshalb auch ein Freund von Frankreich geworden. Ich habe hinterher viel in Frankreich auch geschäftlich gearbeitet. Ich war fast über 10 Jahre lang nur noch im Ausland tätig gewesen, unter anderem auch in Frankreich. Und ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen gesammelt. Also, obwohl ich böse Zeiten dort mitgemacht habe, aber ich habe das Land auch gern gehabt. Ich habe die Menschen dort lieben gelernt. Klingt ein bisschen eigenartig, aber so ist es.
Wie war das erste Wiedersehen mit der Familie? Können Sie sich daran noch erinnern, in Südfrankreich?
Ja, daran erinnere ich mich auch. Da hatte ich mich angemeldet und ich hatte in der Zwischenzeit einen Firmenwagen und bin dann durch 12 Länder in Europa gerast. Ich habe alles mit dem Auto gemacht, von Rom bis nach Stockholm rauf. Da habe ich meine Frau auch hinterher geholt. Jetzt haben wir verloren.
Genau, das erste Treffen bei den Franzosen, wann war das, in welchem Jahr?
Ich denke, das fällt mir im Moment schwer zu definieren, wann das war. Also jedenfalls, es war noch, die Saar war noch besetzt. Da habe ich nämlich angefangen über die Saar und dann bin ich dann Paris weitergefahren. Und bin eigentlich immer entweder wohlwollend oder auch teilweise sehr hilfsbereit empfangen worden. Also.
Das ist eine schöne Geschichte, von der Kriegsgefangenschaft zu einer Freundschaft, wo man dann gerne wiederkommt, ja. Und zwar freiwillig.
Ja, so kann man es bezeichnen.
War Ihr Enkelsohn auch schon mal in Südfrankreich, in dem Ort?
Ich war mit meiner ganzen Familie einige Male sogar dort in dem Ort auf. Ja, also es ist eine freundschaftliche Verbindung entstanden, die allerdings abgerissen ist, dann alles zu tun. So, und etwas kann ich auch noch, es gehört eigentlich einen früheren Zeitpunkt, einen positiven, für mich positives Ding erarbeiten. Ich bin im ganzen Krieg immer nur in Deutschland gewesen. Nie im Ausland. Ich habe auch nie einen Schuss auf einen Menschen abgeben müssen. Also ich bin dem Himmel als gedankt auch nicht nur mit heiler Haut selber durchgekommen, sondern auch anderen niemals etwas geschadet.
Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass der eine, ich glaube dieser Marokkaner, Ihnen auch die Wertsachen nicht abgenommen hat, weil er gesehen hat, dass Sie ein Kreuz dabei hatten.
Ja, richtig. einen Rosenkranz. Man wurde ja, hatte 25 Mal gefehlt, also man hatte ja praktisch nichts mehr. Und in dem Moment, bei diesem einen, der dann wieder die gleichen Franzosen, der uns dann die Taschen leeren ließ, dann sah er das, fragte mich, Katholik, ja, ob und schon bin ich da rausgekommen.
Haben Sie den Rosenkranz noch?
Nee, den habe ich mal irgendwann verloren.
Ach, schade, das wäre jetzt ein schönes Erinnerungsstück.
Ja.
Haben Sie noch Erinnerungsstücke aus der Zeit?
Ja. Aus der Zeit glaube ich gar nicht mehr. Aber in der Zwischenzeit hat sich hier im Haus, ich gucke hier gerade im Wohnraum herum, haben sich Erinnerungsstücke angesammelt. Gerade von dem Ort, wo ich da gearbeitet habe, in der Clan hieß der, mein Enkelsohn kommt gerade oder nimmt gerade das Bild von der Wand. Das war ein kleines Restaurant in dem Ort, wo ich war. Dankeschön, ich das mir.
In Südfrankreich, oder?
Und da war ich mit meiner Frau mal, hat auch die Leute, mit denen, also die Franzosen, mit denen ich dann, wo ich dann früher war, eingeladen, schon in ein kleines Restaurant. Das war das, was Sie gerade gesehen haben. Das sind so Erinnerungen an die Zeit damals. Anfang der Gefangenschaft, wenn man sonntags dann ein paar Stunden frei hatte und man lief dann an diesem Restaurant vorbei, hat man immer sich gewünscht, man dürfte mal reingehen, man hatte aber kein Geld mehr. und auch mal das Wein trinken, hat man ja da wo gearbeitet hat, war ja genug da. Aber das wäre was anderes gewesen. Und jedenfalls, in dem Ort sind wir dann später mal gewesen mit meiner Frau. Ich habe dann einige Leute, auch alte Bekannte dort, eingeladen zum Mittagessen. Und während der Zeit hat meine Frau, ich sprach kein Französisch, war Schwedin. Und da hat sie mich an irgendjemand gebrannt in dem Restaurant, ein kleines Restaurant, aber gutes Essen gab es. Da hat sie gefragt, ob sie die Speisekarte mitnehmen könnte, die sie gerade gesehen haben. Nee, das ging nicht, das wäre die aktuelle, aber sie hätten noch eine vom letzten Jahr. Und dann hat sie mir diese Speisekarte mit dem Bild vorne von dem Restaurant, man dort die Künstler gemalt, hat sie mitgenommen, mir nichts davon erzählt, und als wir wieder nach Deutschland kamen, hat sie uns eintragen lassen. Und das ist das Bild, was Sie eben gesehen haben.
Das ist ja eine tolle Erinnerung.
Ja.
Ja, ich war bisher noch nicht in Frankreich, nur als kleines Kind. Das ist doch mal ein Reiseziel. Jetzt haben Sie mich auf den Geschmack gebracht.
Ja. Eigentlich kennenlernen tut man ein Land oder ein fremdes Land erst, wenn man dort längere Zeit bodenständig beheimatet war und gearbeitet hat oder das eben die Menschen und das Land kennengelernt hat.
Ja.
Und ich habe wirklich, bis auf wenige Ausnahmen, ich habe eben von den Füllkränen, von dem Wasserzulauf über den Zug, in das wir reingesteckt waren, am Erdkönig, während unserer Fahrt von Straßburg, abgesehen davon habe ich hinterher eigentlich nur oder fast nur positive Erinnerung. Mhm. So ist es bis heute geblieben. Die 98 Jahre hat man ein rundes Leben erlebt, alle möglichen Situationen und ist froh, dass man mit heiler Haut rausgekommen ist bis heute.
Mhm. Überleben ist immer das Wichtigste, das stimmt.
Ja. Jawohl. Erzählen könnte man viel, viel mehr darüber, aber vieles geht natürlich auch im Laufe der Jahre unter. Dann vergisst manches, Straßen zu all dem. Ich bilde mir ein, dass ich eigentlich noch einigermaßen verständliches Französisch gesprochen habe. Es gab einige Ausdrücke, die man dann verinnerlicht hat, als ganz wichtiges für das französische Wort, das fängt mit M an.
Merkt, oder? Das ja. Kennt man natürlich.
Ja. Das war das dritte oder meist benutzte Wort in der Landwirtschaft.
Das stimmt.
Ja. Jetzt habe ich ein bisschen erzählt.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Erinnerung auf jeden Fall lebendig halten. Ist ja auch toll für Ihre Familie, dass Sie den Rückblick verfasst haben.
Ja,
und
ja.
Die Sachen niedergeschrieben haben und jetzt auch eben erzählt haben. Vielen Dank schon mal dafür.
Ja, bitteschön.
History Wissen. Heute geht es um das Kriegsende und die Kriegsgefangenschaft in Frankreich. Ein Land fängt wieder bei Null an. Frankreich war im Jahr 1945 am Boden. Die Nazis, die Alliierten und Sabotageakte des französischen Widerstands hatten alle zusammen 400.000 Gebäude zerstört und 5-mal mehr Häuser beschädigt. Die Produktion der Industrie und Landwirtschaft erreichte nur 40% der Vorkriegskapazität. Zerstörte Häfen, Bahnschienen, Straßen und Brücken bedeuteten, dass die verfügbaren Güter nicht problemlos verteilt werden konnten. Auf einer Fläche von 500.000 Hektar mussten Minen geräumt werden. Die französische Bevölkerung litt unter Krankheiten und sehr großem Hunger. Das Rationieren würde noch bis etwa 1949 andauern. Auch nach der Kapitulation im Mai 1945 blieben Millionen Wehrmachtssoldaten in Kriegsgefangenschaft. Besonders lange dauerte sie für viele Deutsche in Frankreich. Nach 4 Jahren Besatzung durch die Nationalsozialisten hat sich Frankreich unter General Charles de Gaulle eingereiht in die Allianz der Siegermächte. Und mit diesem Anspruch präsentiert sich das Land auch den Besiegten. Im bayerischen Oberstdorf nimmt de Gaulle Mitte Mai persönlich die Siegesparade ab. Französische Kolonialtruppen aus Marokko präsentieren sich der lokalen Bevölkerung. Rund 800 deutsche Soldaten, die bei den Kämpfen im Oberstdorf den Franzosen in die Hände gefallen waren, haben zu diesem Zeitpunkt das Dorf bereits verlassen. Sie sollen nach Frankreich, wo über das Land verteilt mehr als 100 Kriegsgefangenenlager entstanden sind. Als die ersten Züge mit den Deutschen die Grenze überqueren, schlägt ihnen eine Welle des Hasses entgegen. Sie wurden in 4 Waggons nach Frankreich gebracht. Bei den Stopps auf der Strecke wurden sie oft von der lokalen Bevölkerung bespuckt oder verprügelt. 1945 sind die Rollen klar verteilt. Während die französische Bevölkerung die deutschen Soldaten zunächst verachtet, beansprucht die Regierung so viele Gefangene wie möglich als Arbeitskräfte für den Wiederaufbau. Ganz im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, als Paris sich von Deutschland vor allem finanziell entschädigen ließ. Mit mehr als 2 Millionen Wehrmachtssoldaten kalkulieren die Behörden zwischenzeitlich. Am Ende müssen sie sich mit 1 Million begnügen. Den Großteil, 70%, erhalten die Franzosen aus den Lagern der Amerikaner. Doch in den ersten Wochen nach Kriegsende zeigt sich, Frankreich ist mit der Masse an Gefangenen vollkommen überfordert. Die Lebensmittelversorgung im Land war zu dieser Zeit katastrophal. Die Kolonialmacht Frankreich, die zu diesem Zeitpunkt wieder als Mitglied im Konzert der Großmächte mitentscheiden will, kann 1945 noch nicht einmal die eigene Bevölkerung versorgen. Für die Kriegsgefangenen gibt es noch weniger Nahrung und Kleidung. Schätzungsweise 40.000 Soldaten sterben in der Gefangenschaft. Auch die Arbeit in den Bergwerken oder die Räumung von Minen, die die Wehrmacht während des Krieges selbst gelegt hatte, fordert viele Opfer. Die schlechte Versorgung der Deutschen ist aber nicht von Hass oder dem Wunsch nach Revanche getrieben, sondern vor allem eine Folge des Mangels und des Chaos. Es gibt aber auch Soldaten, die in Frankreich ein besseres Leben führen als in der zerstörten Heimat. Das gilt zunächst für hunderttausende Soldaten, die in der Landwirtschaft arbeiten. Sie bekommen mehr zu essen und haben engen Kontakt zur einheimischen Bevölkerung. Ein Historiker erinnert sich: Ich habe für meine Forschung mit vielen ehemaligen Kriegsgefangenen gesprochen. Als die deutschen Kriegsgefangenen im Alltag der Franzosen auftauchen, sind sie plötzlich nicht mehr nur die verhassten Boche, sondern sie bekommen einen Namen und damit ein Gesicht. Das ändert vieles. Auch der Lageralltag bessert sich. Vom Militär geht die Lagerführung auf die zivilen Behörden über. Dadurch entstehen neue Freiheiten. Gerade in den Offizierslagern gelingt der Aufbau von Weiterbildungsstrukturen. Die Gefangenen gründen Werkstätten, Bibliotheken und eigene Lageruniversitäten. Ein Ende der Gefangenschaft in Frankreich ist aber erst einmal nicht in Sicht, auch wenn die Genfer Konvention eine schnelle Rückführung in die Heimat vorsieht. Bewegung in dieser Frage kommt erst durch den Druck der USA. Im heraufziehenden Kalten Krieg brauchen sie die deutschen Westzonen als Verbündete gegen die Sowjetunion. Nach massivem Druck aus Washington erfahren die Deutschen 1947, dass die letzten Kameraden Ende 48 in ihre Heimat zurückkehren können. Doch ganz verzichten wollen die Franzosen nicht auf ihre preiswerten Arbeitskräfte, die nach einer Untersuchung aus den 70er Jahren für 2,3% des Bruttoinlandsproduktes verantwortlich waren. Sie bieten den Soldaten gegen Bezahlung an, in Frankreich weiterzuarbeiten. Fast 137.000 Deutsche, viele aus ehemaligen deutschen Ostgebieten, erhalten so den Status als zivile Arbeiter. Noch in den 50er Jahren leben 30.000 bis 40.000 ehemalige Wehrmachtssoldaten in Frankreich. Der einzige Erbfeind ist ihnen zur zweiten Heimat geworden. Viele haben eine binationale Familie gegründet und haben dort Kinder. Das Beste, was die Franzosen angeboten haben, war die Erfahrung, unter Franzosen zu leben. Die Deutschen konnten im Alltag sehen, dass die Propaganda des NS-Regimes über die Franzosen nichts mit der Realität zu tun hatte. Doch den Weg zur Aussöhnung mussten am Ende die Politiker beschreiten. Und die sind erst Jahre später dazu bereit. Am 22. Januar 1963 unterschreiben Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle in Paris den Élysée-Vertrag. Gut 15 Jahre nach der Rückkehr der letzten Kriegsgefangenen und fast 5 Jahre nach einer kleinen finanziellen Entschädigung für die Gefangenschaft, die der deutsche Staat seinen Soldaten gewährt. Ich bin sehr dankbar, dass mir Herbert Enzenauer seine Geschichte erzählt hat. Seine Erlebnisse zeigen, dass Menschen auch in der größten Not immer wieder Menschlichkeit zeigen können. So hat er, anders als Sepp Heinrichsberger in Folge 18, die Franzosen in bester Erinnerung behalten. Das liegt vor allem an der freundlichen Behandlung, die er bei der Bauernfamilie erhalten hatte. Sepp hingegen musste schwerste Arbeiten im Bergbau tun. Die Franzosen, die Herbert kennengelernt hat, haben hinter die Fassade des bösen Deutschen geblickt. Sie haben nicht Herbert als einzelne Person für begangene Verbrechen der Nazis schuldig gesprochen, sondern in ihm schon bald einen guten Arbeiter und Freund gesehen. Viele Male hat Herbert die Stadt in Südfrankreich besucht, an der sein Herz hängt. Noch heute hängt ein Bild des Restaurants, in das er als Kriegsgefangener mit leeren Taschen so gerne gehen wollte, in seinem Wohnzimmer. Gerahmt zusammen mit der Speisekarte, die seine Frau ihm bei einem der Besuche heimlich mitgenommen hat. Nie wieder Krieg. Herbert hat miterlebt, was Krieg mit jungen, aber auch alten Menschen macht. Wie sehr das Schicksal am seidenen Faden hängt. Wie schnell ein Wimpernschlag ein ganzes Leben, eine ganze Welt verändern kann. Krieg hat nur Verlierer, auf allen Seiten. Sein Enkel Niklas erinnert sich daran, wie sein Großvater damals in seine Klasse kam und erzählt hat und sein Leben als Berg- und Talfahrt an die Schieferntafel gemalt hat. Für ein so junges Alter, wie er damals hatte, ging es nur bergab. Erst später hat er wieder Höhen erlebt. Deshalb ist es so wichtig, dass Zeitzeugen ihre Erinnerungen teilen. Erzählungen aus erster Hand prägen sich meist für immer ins Gedächtnis ein. Ich bedanke mich herzlich bei Niklas Enzenauer, Herberts Enkel, der den Kontakt mit mir aufgenommen hat, sodass ich die Geschichte seines Großvaters anhören durfte. Wenn auch du die Herberts Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst du auch einen Teil der Flamme weiter. Wenn du den Podcast gerne unterstützen möchtest, dann lass unbedingt ein Abo da und empfehle ihn Freunden und Bekannten weiter. Gerne kannst du mir auch eine Bewertung auf Apple, Spotify oder Amazon dalassen. Sei das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.